Karen steht mitten im Leben. Sie ist 48 Jahre alt, seit vielen Jahren verheiratet, Mutter zweier Kinder und beruflich erfolgreich. Ein Leben, das sich gerade anfühlt wie es läuft. Bis zu diesem einen Morgen. Sie steht auf, wie immer, denkt an den Tag, der vor ihr liegt, geht Richtung Bad und stolpert. Nicht heftig, nicht dramatisch, aber doch so, dass sie sich am Türrahmen festhalten muss. Ihr Herz schlägt schneller, weniger vor Schreck als vor Überraschung. Sie schaut auf ihre Füße, als könnten die eine Erklärung liefern. Aber da ist nichts. Der Boden ist gerade, der Raum vertraut. Und doch wirkt der Weg zum Bad plötzlich länger, unsicherer, als hätten ihre Füße für einen Augenblick vergessen, wo sie sich im Raum befinden. Sie richtet sich auf, strafft die Schultern. Zu schnell aufgestanden, denkt sie. Wahrscheinlich der Kreislauf, nichts Ungewöhnliches. Sie duscht, zieht sich an, beginnt ihren Tag wie immer, nur mit einem kleinen, kaum spürbaren Anflug von Verwunderung, den sie noch nicht ernst nimmt. Doch die Unsicherheit verschwindet nicht. Ganz im Gegenteil, in den nächsten Tagen wird sie immer stärker. Zunächst nur ein leichtes Schwanken, ein kleines Torkeln, aber dann stolpert sie regelrecht über ihre Füße. Sie war doch früher nicht so tollpatschig. Die Störungen nehmen weiter zu. Sie schleichen sich in ihren Körper. Und dann erfassen sie ihre Hände, die so merkwürdig zittern. Jeden Tag ein bisschen mehr. Das vergeht wieder, sagt sie noch, aber fängt den erschrockenen Blick ihres Mannes auf. Und jetzt hört sie es selbst. Sie spricht so abgehackt, als hätte jemand ihre Sprache in kleine Stücke zerschnitten. Etwas hat sie aus dem Takt gebracht. Aber was? Noch ahnt sie nicht, dass ihr Schicksal längst besiegelt ist und dass ein bestimmter Stoff eine entscheidende Rolle spielt. Ein paar wenige Tropfen davon. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Trügerische Sicherheit. Bevor wir jetzt in die Folge einsteigen, noch ein kleiner Kommentar aus dem Off sozusagen. Unsere Protagonistin heißt Karen. Aber sie lebte in den USA und dort wurde ihr Name sicher nicht Karen Wetterhahn ausgesprochen. Aber Karen Wetterhahn bringe ich als Deutsche nicht über meine Lippen. Wundert euch also nicht, ich nenne sie Karen Wetterhahn. Ein Kompromiss. Karen Wetterhahn wird 1948 in Plattsburgh im Bundesstaat New York geboren. Schon früh interessiert sie sich für Naturwissenschaften, still, konzentriert, mit einer Ausdauer, die später viele beeindrucken wird. Karen studiert ein Fach, das mir immer ein Rätsel bleiben wird. Sie studiert Chemie am St. Lawrence College, promoviert anschließend an der Columbia University und findet schließlich ihren beruflichen Platz an der Dartmouth University. Dort bleibt sie ihr ganzes wissenschaftliches Leben, als Forscherin, später als Professorin und schließlich als eine der einflussreichen Stimmen der naturwissenschaftlichen Fakultät. Neben der Forschung engagiert sie sich stark für die Förderung junger Frauen in den Naturwissenschaften. Sie gründet Programme, begleitet Karrieren, öffnet Räume, in denen andere wachsen können. Viele ihrer Studentinnen sprechen später von ihr als jemandem, der ihnen zugetraut hat, was sie sich selbst nicht zugetraut hätten. Und auch privat könnte es nicht besser laufen. Sie ist verheiratet, hat 2 Kinder und scheint den Spagat zwischen Familie und Beruf zu meistern. Ihre Kolleginnen und Kollegen beschreiben sie als zugewandt, zuverlässig, kollegial und als jemanden, der hohe Ansprüche an sich selbst stellt, ohne sie laut auszusprechen. Alles in allem führt sie ein erfülltes Leben, das noch viele Kapitel vor sich haben könnte. Der 14. August 1996 beginnt unspektakulär. Ein heller Sommertag in New Hampshire, warm, aber nicht drückend. Auf dem Campus herrscht die besondere Ruhe der Semesterferien, in der die Flure leerer sind, die Türen häufiger offen stehen und das Surren der Klimaanlagen lauter klingt als die Gespräche. Karen kommt wie immer früh ins Labor. Sie mag diese erste Stunde des Tages, bevor Kolleginnen und Kollegen eintreffen, bevor Telefone klingeln oder Meetings beginnen. Sie knipst das Licht an. Der Raum ist vertraut, ihr Blick streift über die Anordnung der Apparaturen. Sie beherrscht sie im Schlaf. Sie sortiert vielleicht noch schnell ein paar Unterlagen und studiert kurz die Versuchsnotizen vom Vortag. Der Morgen gleitet gleichmäßig dahin. Pipetten, Protokolle und immer wieder Messungen. Kein Zeitdruck, kein Stress, nur konzentriertes Arbeiten, wie sie es seit Jahrzehnten kennt. Gegen Mittag trifft ein Kollege ein. Man wechselt ein paar Worte, lacht über eine Kleinigkeit, die außerhalb des Labors niemand verstehen würde. Dann wieder Stille. Das gedämpfte Rauschen des Abzugs, das Klirren von Glas, das leise Surren eines Magnetrührers. Am frühen Nachmittag beginnt sie eine kleine Vorbereitung, die nicht lange dauert und wie unzählige Male zuvor abläuft. Sie holt ein dünnes Kapillarröhrchen aus der Schublade, legt sich die Materialien zurecht, kontrolliert noch einmal die Markierungen. Routine. Ein Ablauf, der kaum Aufmerksamkeit verlangt, weil jeder Schritt seit Jahren vertraut ist. Als sie mit der Pipette arbeitet, gleiten ein paar Tropfen vom Rand des Pipettiergeräts ab und landen auf dem Handrücken ihres Latexhandschuhs. Sie hält inne. In einem Labor ist ein kleiner Klecks, ein verschütteter Tropfen nichts Besonderes. Es passiert jedem. Professorin oder Doktorand spielt dabei keine Rolle. Routiniert wischt sie die Stelle sauber, so wie man es 100 Male im Jahr tut. Dann zieht sie die Handschuhe aus, entsorgt sie und setzt ihre Arbeit fort. Als sie am Abend nach Hause kommt, schiebt sich der Arbeitstag mühelos in den Hintergrund. Ihr Mann begrüßt sie, die Kinder erzählen durcheinander von Schule und Freunden und die kleinen Geschichten des Familienlebens überlagern die letzten Stunden wie jeden Tag. Der Herbst kommt und mit ihm die bunten Blätter. Karen arbeitet, fährt nach Hause, verbringt Zeit mit ihrer Familie und bereitet Seminare vor. Die Monate ziehen vorbei. Routinen, Termine, Vorlesungen, Besprechungen. Alles läuft in seinem gewohnten Takt. Aber einige Monate später, als die Bäume ihre letzten Blätter verlieren, wird ihr übel. Es folgen Magenkrämpfe und Durchfälle. Was zunächst wie ein Magen-Darm-Infekt aussieht, kommt und geht und kehrt zurück. Und während sie mit den ungewohnten Beschwerden kämpft, wird sie immer dünner. Karen verliert innerhalb von 2 Monaten fast 7 Kilogramm an Körpergewicht. Das neue Jahr beginnt und mit ihm beginnen neue Symptome. Karen fühlt sich nicht mehr sicher auf den Beinen. Sie schwankt und taumelt. Unwillkürlich stellt sie ihren Gang um, setzt die Füße breiter auf, damit sie nicht stolpert. Innerhalb weniger Tage kommen weitere Auffälligkeiten hinzu. Ihre Schrift wird unruhig, die Hände verfehlen beim Greifen ihr Ziel und zittern zunehmend. Auch ihre Sprache klingt anders. Sie spricht langsamer, abgesetzter, Silben treten deutlicher hervor, als würden sie nicht mehr selbstverständlich ineinander fließen. Staccato nennt man das in der Musik. Und skandierte Sprache in der Medizin. Nach 5 Tagen sucht sie ärztliche Hilfe auf und wird am 20. Januar 1997 im Dartmouth Hitchcock Medical Center in Lebanon, New Hampshire, stationär aufgenommen. In der Notaufnahme des Krankenhauses wirkt Karen ungewöhnlich dünn. Ihr Gesicht ist schmaler geworden, die Wangen leicht eingefallen, doch der Gesamteindruck ist der einer Frau, die bisher gesund war. Sie ist klar, orientiert, beantwortet Fragen präzise und sie macht deutlich, dass sie sich Sorgen über ihre zunehmenden neurologischen Beschwerden macht. Die neurologische Untersuchung ist eindeutig auffällig. Die Ärztinnen und Ärzte sehen sofort, dass Karens Arme Bewegungen nicht mehr sauber ausführen können. Wenn sie mit dem Finger eine Zielmarkierung berühren soll, verfehlt sie sie wiederholt. Ein klassisches Zeichen einer Dysmetrie. Vielleicht habt ihr diesen typischen Test selbst schon einmal bei einem Neurologen gemacht. Dabei breitet man bei geschlossenen Augen die Arme aus und versucht dann, den Zeigefinger einer Hand in einem großen Bogen zur Nase zu führen. Bestenfalls trifft man genau die Nasenspitze. Nicht so gut ist es, wenn man ganz woanders landet oder kurz vor Erreichen des Gesichtes anfängt, mit dem Zeigefinger hin und her zu wandern. Ihre Handschrift ist unruhig und zittrig, kaum wiederzuerkennen. Und als sie gebeten wird, einen Satz laut zu sprechen, tritt die veränderte Sprache deutlich hervor. Die Silben kommen abgesetzt, ungleichmäßig, skandierend. Beim Gehen zeigt sich auch ein auffälliges Bild. Karen hat ein erheblich verbreitertes Gangbild. Die neurologischen Befunde deuten in eine Richtung. Auf eine Funktionsstörung des Kleinhirns. Die ersten Laborwerte sind unauffällig. Blutbild, Elektrolyte, Entzündungswerte, alles im Normbereich. Auch die Bildgebung zeigt zunächst keine Erklärung. Die Computertomographie des Kopfes ist normal und die Magnetresonanztomographie ebenfalls. Bis auf einen Zufallsbefund. Ein kleiner, etwa 1 Zentimeter großer Herd, höchstwahrscheinlich ein Meningiom, ein gutartiger Tumor, häufig bei Frauen in diesem Alter und nach Lage und Größe ohne Bezug zu den aktuellen Beschwerden. Und da ich hier mit diesen Begriffen Computertomographie und Magnetresonanztomographie so unbekümmert auf euch losgehe, möchte ich diese Untersuchungen ganz kurz erklären. Beide Verfahren erfordern eine Röhre, in die sich der Patient hineinlegt. Bei einer Computertomographie, kurz CT, werden viele Röntgenaufnahmen aus verschiedenen Winkeln gemacht. Ein Computer setzt diese Bilder anschließend zu dünnen Schichtaufnahmen zusammen. Die Magnetresonanztomographie, auch MRT oder Kernspintomographie genannt, ist sozusagen die magnetische Schwester der CT. Das Prinzip, Schichtaufnahmen des Körpers zu erzeugen, ist ähnlich. Aber hier kommen keine Röntgenstrahlen zum Einsatz, sondern magnetische Impulse und Radiowellen. Man könnte meinen, wenn es eine Methode ohne Strahlen gibt, braucht man die CT doch gar nicht mehr. Aber das stimmt nicht. Beide Verfahren haben ihre eigenen Stärken und Einsatzgebiete. Mal liefert die CT die besseren Informationen, mal das MRT. Und oft ergänzen sie sich, sodass man beide braucht. Und nun kommen wir zu einem kleinen Rätsel der medizinischen Nomenklatur. Mediziner sagen das MRT. Grammatikalisch wirkt das auf viele erst einmal falsch, denn man sagt ja auch die Tomographie. Warum also das MRT? Der Grund ist einfach. Im klinischen Alltag bezieht sich die Abkürzung MRT nicht mehr auf die Tomographie als Untersuchung, sondern oft auf das Bild, das dabei entsteht. Also das MRT-Bild. Und dieses Bild ist sächlich. Deshalb sagen Ärztinnen und Ärzte ganz selbstverständlich, wir schauen uns das MRT an. Zurück zu Karen Wetterhahn. Die Lumbalpunktion ergibt klaren, farblosen Liquor, also Hirnflüssigkeit. Man findet keine Entzündungszellen. Das klingt schon mal gut. Der Eiweißwert ist mit 42 Milligramm pro Deziliter leicht erhöht, aber nicht ungewöhnlich. Auch das ergibt keinen Hinweis auf eine infektiöse oder autoimmune Ursache. Zu diesem Zeitpunkt gibt es also keine klare Richtung. Nur die Gewissheit, dass es sich um eine akute Funktionsstörung des Kleinhirns handelt, aber ohne sichtbare strukturelle Schädigung im MRT. Und das ist der Moment, in dem sich Karen an diesen Tag im Sommer erinnert, als ihr einige wenige Tropfen einer Substanz auf den Handschuh fielen. Eine Substanz, deren Wirkung auf die menschlichen Zellen sie untersuchte. Eine Substanz, die, wie jeder weiß, tödlich ist. Karen hatte mit Dimethylquecksilber gearbeitet. Die Ärzte veranlassen eine Laboruntersuchung und während alle auf das Ergebnis warten, verschlechtert sich ihr Zustand. Ihre Hände kribbeln, sie sieht Lichtblitze und bekommt einen Tinnitus, also Ohrgeräusche. Gang, Gesichtsfeld und Gehör verschlechtern sich ebenfalls. Dann kommt der Laborbefund. Karen hat 1000 Mikrogramm pro Liter Quecksilber im Blut. Ein mindestens 100-fach über dem Normbereich liegender Wert. Und dieser Wert steigt am Folgetag auf unglaubliche 4000 Mikrogramm pro Liter an. Bevor wir Karens Weg weiterverfolgen, müssen wir verstehen, womit sie damals überhaupt gearbeitet hat. Dimethylquecksilber. Hinter diesem Stoff verbirgt sich eine der gefährlichsten Verbindungen, die die Chemie kennt. Eine farblose Flüssigkeit, unscheinbar, ohne besonderen Geruch und doch so toxisch, dass wenige Tropfen schon ausreichen, um einen Menschen schwer zu schädigen. Dimethylquecksilber ist eine organische Form von Quecksilber. Das bedeutet, es ist nicht das flüssige Metall, das man aus alten Fieberthermometern kennt, sondern eine chemisch gebundene Variante, die ganz andere Eigenschaften hat. Sie ist leicht flüchtig, geht also schnell in die Luft über und sie ist so fettlöslich, dass sie praktisch mühelos durch Handschuhe und Haut dringt. Verwendet wird dieser Stoff vor allem in einem extrem speziellen Bereich, in der NMR-Spektroskopie, also einem Verfahren, mit dem man Metalle auf atomarer Ebene untersuchen kann. Dafür braucht es einen ganz bestimmten Referenzstoff. Und genau für diesen Zweck wurde Dimethylquecksilber eingesetzt. Karen benötigt diese Substanz, um ihre Messgeräte zu kalibrieren und die toxische Wirkung anderer Metalle auf Zellen zu verstehen. Doch was passiert, wenn Dimethylquecksilber in den Körper gelangt? Zunächst bleibt es für einige Tage in seiner ursprünglichen Form erhalten. Dann wird es chemisch umgebaut, und zwar in eine Verbindung, die noch gefährlicher ist. Methylquecksilber. Diese Substanz gelangt dorthin, wo sie den größten Schaden anrichtet. Ins Gehirn. Dazu nutzt sie einen Trick. Methylquecksilber bindet sich an eine körpereigene Aminosäure und tarnt sich sozusagen als harmloser Baustein. Der Körper erkennt diesen Komplex nicht als Gift, sondern als transportwürdiges Molekül und lässt es über die Blut-Hirn-Schranke passieren, direkt hinein in das zentrale Nervensystem. Das ist in etwa so, als ob man einen Spion mit Zerstörungsauftrag freundlich über die Grenze winkt. Im Gehirn sammelt sich das Methylquecksilber an, vor allem im Kleinhirn, das für Gleichgewicht und Koordination zuständig ist, und im visuellen Kortex, der unsere Wahrnehmung verarbeitet. Aber auch im auditorischen Kortex, der für das Hören verantwortlich ist. Eine Besonderheit macht das Ganze noch heimtückischer. Die Halbwertszeit. Das heißt, wie lange der Körper braucht, um die Hälfte des Giftes wieder loszuwerden. Bei Methylquecksilber beträgt diese Zeit etwa 2 bis 3 Monate. 78 Tage im Durchschnitt. Das bedeutet, hat man eine große Menge aufgenommen, bleibt sie lange im Körper. Sehr lange. Und im Gehirn kann das Quecksilber wahrscheinlich Jahre verbleiben, falls der Patient überhaupt so lange überlebt. Und während sich das Quecksilber im Nervensystem anreichert, beginnen die ersten Symptome. Oft ganz unscheinbar. Ein unsicherer Gang, ein Zittern, Probleme beim Schreiben, eine veränderte Sprache. Viele dieser ersten Anzeichen betreffen das Kleinhirn, das besonders empfindlich auf Methylquecksilber reagiert. Je höher die Belastung wird, desto vielfältiger und schwerer werden die Ausfälle. Lichtblitze, Tinnitus, Gesichtsfeldeinschränkungen, Hörstörungen und Verlust der Koordination. Die Prognose bei einer so massiven Belastung ist und war auch damals äußerst schlecht. Wenn die neurologischen Symptome einmal eingesetzt haben, lassen sie sich kaum noch rückgängig machen, selbst wenn man das Quecksilber wieder aus dem Blut entfernt. Der Grund? Ein Großteil ist zu diesem Zeitpunkt schon im Gehirn gebunden. All das müssen wir im Hinterkopf behalten, um zu verstehen, was in Karens Körper geschah und warum die Diagnose erst ein halbes Jahr nach der Exposition gestellt wurde. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes. Im Dartmouth Hitchcock Medical Center beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Kaum liegt der Quecksilberbefund vor, leitet das Team die Chelattherapie ein. Ein Versuch, die Giftmenge im Körper zu reduzieren, indem man das Quecksilber chemisch bindet und über den Urin ausscheiden lässt. Stellt euch vor, das Quecksilber im Körper wäre wie ein feiner, unsichtbarer Staub, der sich überall verteilt, in Blut, Organen, im Gehirn. Und die Chelattherapie wirkt im übertragenen Sinn wie ein chemischer Magnet. Er heftet sich an jeden dieser winzigen Partikel, macht sie greifbar und der Körper kann sie anschließend über den Urin ausscheiden. Karen bekommt Sukima, ein Medikament, das die Ausscheidung organischer Quecksilberverbindungen steigern soll. Schon nach kurzer Zeit setzt eine enorme Ausleitung ein. Ausschläge von Zehntausenden Mikrogramm pro Tag. Laborwert um Laborwert belegt, dass der Körper tatsächlich beginnt, das Gift abzugeben. Doch während die Zahlen sich verändern, ändert sich klinisch kaum etwas. Die neurologischen Veränderungen schreiten weiter voran. Karen wird nach Boston verlegt, ins Massachusetts General Hospital, um weitere Optionen auszuschöpfen. Dort setzt man nicht nur die Chelattherapie fort, sondern versucht zusätzlich eine Austauschtransfusion. Ein Teil ihres Blutes wird entfernt und durch frisches Blut ersetzt, in der Hoffnung, die Konzentration im Kreislauf deutlich zu senken. Kurzzeitig gelingt das. Der Quecksilberspiegel fällt. Doch nur wenige Stunden später steigt er wieder an, ein Zeichen dafür, dass sich bereits große Mengen des Giftes im Gewebe eingelagert haben und sofort in die Blutbahn zurückdiffundieren, sobald man dort Platz schafft. Anhaltende Bildgebungen, CT, MRT, bleiben weiterhin ohne strukturellen Hinweis. Die Schäden spielen sich auf der Ebene der Zellen ab, in ihrer Funktion, nicht in ihrer Anatomie. Neurologische Tests zeigen ein langsames Abrutschen der Wahrnehmung, der Orientierung und Reizverarbeitung. Und dann, am 6. Februar 1997, wenige Wochen nach Beginn der ersten Ausfälle, verliert Karen zunehmend das Bewusstsein. Es gibt Momente, in denen sich ihre Augen öffnen, aber keine Reaktion folgt, nicht auf Sprache, nicht auf Licht, nicht auf Berührung. Schmerzreize lösen noch Bewegungen aus, doch auch sie verlieren im Verlauf an Zielgerichtetheit. Ein solcher Zustand trägt zwei Namen, im Englischen Persistent Vegetative State, im Deutschen Apallisches Syndrom. Was bedeutet das? Es ist eine bestimmte Art von Koma. Der Körper wirkt wach, die Augen öffnen sich, es gibt einen Schlaf-Wach-Rhythmus und Reflexe funktionieren noch. Aber all das geschieht ohne Bewusstsein. Es gibt kein erkennbares Erleben mehr, keine gezielte Reaktion auf Worte, Berührung oder Blickkontakt. Der Organismus führt nur noch Grundprogramme aus, während die Person selbst nicht mehr erreichbar ist. Das Team behandelt sie weiter, gibt Medikamente, stabilisiert Kreislauf und Atmung und ernährt sie künstlich. Doch an der grundlegenden Dynamik ändert sich nichts mehr. Das Quecksilber ist längst tief in die Nervenzellen eingedrungen, an Proteine gebunden, dort, wo keine Therapie es mehr erreichen kann. Mehr als 3 Monate vergehen. Ein langer klinischer Stillstand ohne Aussicht auf Besserung. Karens Familie folgt schließlich ihrem zuvor formulierten Willen, die lebensverlängernden Maßnahmen einzustellen, wenn keine Chance auf ein Wiedererlangen der Wahrnehmung besteht. Am 8. Juni 1997, 298 Tage nach dem Unfall im Labor, stirbt Karen Wetterhahn. Die Autopsie zeigt, was zu Lebzeiten unsichtbar geblieben ist. Das Großhirn ist ausgedünnt, an mehreren Stellen deutlich verschmälert. Der visuelle Kortex, also die für das Sehen verantwortliche Hirnrinde, ist ausgeprägt geschädigt. Ebenso der auditorische Kortex, der das Hören ermöglicht. Und das Kleinhirn, jenes Organ mit seinen fein gefalteten Blättern, das unsere Bewegungen koordiniert und stabilisiert, zeigt eine weitreichende Atrophie, also Schrumpfung. Die mikroskopische Untersuchung bestätigt, was der Verlauf schon angedeutet hatte. Ein massiver Verlust von Nervenzellen, eine ausgeprägte Gliosierung, also eine Art Narbenbildung des Gehirns. Das beeindruckendste Ergebnis stammt jedoch aus den toxikologischen Messungen. Die Quecksilberkonzentration im Gehirn ist extrem hoch. 3100 Mikrogramm pro Kilogramm Gewebe, ein Wert, der den Normbereich um ein Vielfaches übersteigt. Zum Vergleich, zur selben Zeit liegt die Konzentration im Blut bei einem Sechstel davon. Das Gehirn hat also das Gift gespeichert und nicht mehr freigegeben. Auch Leber und Nieren weisen hohe Werte auf, doch keine andere Struktur ist so belastet wie das zentrale Nervensystem. Im Rahmen der Aufarbeitung des Falls wird ein Test durchgeführt, der eigentlich viel früher hätte existieren müssen. Man prüft verschiedene Handschuhtypen auf ihre Durchlässigkeit. Latex, Vinyl, PVC. Alle werden von Dimethylquecksilber innerhalb von Sekunden durchdrungen. Erst ein spezieller Mehrschichthandschuh, der sogenannte Silver Shield Handschuh, ist ausreichend sicher. Es ist ein Ergebnis, das nach Karens Tod weltweit Konsequenzen hat. Und es ist ein Ergebnis, für das sie selbst gesorgt hat. Noch bevor sie ihr Bewusstsein verlor, hatte Karen ausdrücklich den Wunsch geäußert, dass ihr Fall veröffentlicht wird, damit niemand mehr dieselbe Erfahrung machen müsse. Aber dennoch bleibt eine Frage im Raum. Warum wusste niemand, wie gefährlich diese Substanz ist? War Dimethylquecksilber ein völlig unbeschriebenes Risiko? Hatte es wirklich vorher nie Vergiftungen gegeben? Doch, es gab sie, aber nur zwei Einzelfälle, verstreut über mehr als ein Jahrhundert. Der erste stammt aus dem Jahr 1865. Zwei Laborassistenten starben wenige Wochen, nachdem sie Dimethylquecksilber erstmals synthetisiert hatten. Ein zweiter Fall folgte fast 100 Jahre später, ebenfalls tödlich. Beide Ereignisse wurden dokumentiert, aber sie verschwanden in der Fülle chemischer Literatur, ohne jemals breitere Konsequenzen zu haben. Keine großen Warnungen, keine veränderten Sicherheitsstandards, keine Handschuhvorschriften, nur zwei tragische Einträge in Fachartikeln, die fast niemand las. Und dann war da Stille. Es wurden keine weiteren Fälle, systematischen Untersuchungen oder Erfahrungswerte veröffentlicht. Dimethylquecksilber war selten, extrem speziell und wurde nur von wenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern überhaupt angefasst. Man kann also sagen, die Gefahr war bekannt, aber nicht präsent. Sie war theoretisch, nicht praktisch, dachte man zumindest, eher fern, einfach nicht greifbar. Bis zu dem Tag, an dem ein paar Tropfen auf einen Latexhandschuh fielen. Doch während schwere Intoxikationen mit Dimethylquecksilber kaum dokumentiert waren, gab es sehr wohl Vergiftungen mit einer verwandten Substanz, Methylquecksilber. Und diese hatten eine ganz andere Größenordnung. Die beiden bekanntesten Katastrophen ereigneten sich nicht in Laboren, sondern mitten im Leben mit tausenden Betroffenen. Die erste spielte sich in den 1950er und 1960er Jahren in Japan ab, in einer kleinen Küstenstadt namens Minamata. Ein Chemieunternehmen leitete über Jahre Methylquecksilber in die Bucht ein, wo es sich im Fisch ansammelte, dem Hauptnahrungsmittel der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Symptome ähnelten später denen, die wir von Karen kennen. Gangstörungen, sensorische Ausfälle, Sehstörungen, motorische Probleme. Viele starben, ganze Familien litten, Kinder wurden schwer geschädigt geboren. Es war eine der größten Umweltkatastrophen des 20. Jahrhunderts. Die zweite große Vergiftung ereignete sich 1971 bis 1972 im Irak. Damals wurde Saatgetreide mit Methylquecksilber beschichtet, ein Fungizid, das die Körner vor Pilzen schützen sollte. Dieses Getreide wurde wirklich nur als Saatgut gezüchtet. Es sollte also ausschließlich nach dem Wachstum in die Erde gelegt werden und auf keinen Fall vorher verzehrt werden. Der Sinn dahinter ist einfach. Beim Keimen bleibt die quecksilberhaltige Beschichtung größtenteils an der Samenschale oder im Boden zurück. Die junge Pflanze nimmt davon nur geringe Mengen auf. Die Substanz sollte also im Boden bleiben, nicht in den Körper eines Menschen gelangen. Doch viele Menschen wussten das nicht. Die Warnhinweise waren unverständlich, das Getreide knapp, der Hunger groß. Also wurde es trotzdem gemahlen, gebacken oder gekocht und dann gegessen. Und genau dadurch gelangte das Methylquecksilber direkt in den Körper. mit entsprechend schweren neurologischen Schäden und zahlreichen Todesfällen. Diese Katastrophen machen eines deutlich. Organisches Quecksilber besitzt eine enorme Affinität zum Nervensystem. Es sammelt sich im Gehirn, entfaltet dort seine Wirkung und verursacht schwere, oft irreversible Schäden. Aber nicht nur organische Quecksilberverbindungen sind gefährlich. Lange bevor jemand Dimethylquecksilber synthetisierte oder Methylquecksilber in Minamata nachwies, gab es eine Berufsgruppe, die das Metall täglich einatmete. Hutmacher. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde Filz häufig mit Quecksilbernitrat behandelt, um Tierhaare besser verfilzen zu können. In kleinen Werkstätten, schlecht belüftet, arbeiteten Männer Tag ein, Tag aus mit erhitzten Lösungen, aus denen Quecksilberdämpfe aufstiegen. Die Folgen sieht man nicht sofort. Zuerst ist es nur ein leichtes Zittern. Dann wird daraus ein auffälliger Tremor. Hände, Kopf und manchmal der ganze Körper beginnen unkontrolliert zu zittern. Dazu kommen Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen und Konzentrationsstörungen, manchmal Halluzinationen. Dieser spezielle Tremor wird später als Mad-Hatter-Tremor bekannt, der Hutmacher-Tremor. Er steht symbolisch für eine Quecksilbervergiftung aus einer anderen Zeit. Kein Labor, keine Hightech-Substanz, sondern Handwerk, Dämpfe und chronische Belastung. Doch so tragisch diese Vergiftungen auch waren, sie betrafen andere Substanzen. Quecksilbernitrat und Methylquecksilber. Nicht Dimethylquecksilber. Und genau deshalb floss das Wissen daraus nicht automatisch in die Sicherheitsrichtlinien für Laborchemikalien ein. Dimethylquecksilber blieb eine Randnotiz. Ein exotischer Stoff. Gefährlich, ja, aber in der Vorstellung vieler nicht real gefährlich, weil kaum jemand je damit in Berührung kam. Bis 1996. Und damit zurück zu Karen Wetterhahn und zurück in die Welt moderner Labore. Als ihr Fall veröffentlicht wird, ruft er international Erschrecken hervor. Nicht nur wegen der Tragik, sondern wegen eines Details, das viele aufrüttelt. Auf dem Sicherheitsdatenblatt steht sinngemäß: Tragen Sie geeignete, chemikalienbeständige Handschuhe. Mehr nicht. Kein Hinweis darauf, dass Latex und Vinyl praktisch keinen Schutz bieten. Keine konkrete Empfehlung, welche Materialien sicher sind. Und vor allem kein Warnhinweis, dass wenige Tropfen ausreichen, um einen Menschen tödlich zu vergiften. Wie schon berichtet, werden nach ihrem Tod systematisch Handschuhe getestet. Man setzt die Methylquecksilber auf verschiedene Materialien und misst, wie schnell es hindurchtritt. Das Ergebnis ist erschreckend klar. Durch ihre Fettlöslichkeit dringt die Substanz durch fast alles hindurch, so durch alle gängigen Typen von Schutzhandschuhen, insbesondere die von Karen getragenen Latexhandschuhe. Erst ein spezielles Laminat, der bereits erwähnte Silver Shield-Handschuh, hält dem Angriff stand. Ein dünner, mehrschichtiger Chemikalienschutzhandschuh, der genau für solche extrem aggressiven Substanzen entwickelt wurde. Die Konsequenz: In vielen Einrichtungen wird Dimethylquecksilber daraufhin aus dem Routinebetrieb verbannt oder nur noch unter strengsten Auflagen verwendet. Wo es sich durch andere Referenzsubstanzen ersetzen lässt, wird es ersetzt. Und dort, wo man es nicht umgehen kann, gelten heute Handschuh- und Schutzstandards, die direkt aus Karens Fall abgeleitet wurden. Was bleibt? Aber was bleibt, ist natürlich auch die Tragik. Karen Wetterhahn erforschte die zellulären Veränderungen, die Schwermetalle im Körper auslösen können. Sie arbeitete an den Mechanismen, die erklären, wie Metalle Zellen schädigen, wie sie Funktionen verändern, wie sie in das Nervensystem eingreifen. Und am Ende waren es genau diese Mechanismen, die 1997 zu ihrem eigenen Tod führten, ausgelöst durch ein paar Tropfen, die in Sekundenbruchteilen durch ihren Handschuh drangen. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes.